Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einige offene Baustellen bei Gladbach und Bayern vor dem Saisoneröffnungsspiel heute Abend.
Lothar Matthäus hat im SID-Interview keine hohen Erwartungen an das Duell seiner Ex-Clubs.
Der unvollendete Kapitän Gensheimer tritt aus der Handballnationalmannschaft zurück und wir ordnen ein.
Und der Fall Mainz zeigt, die Bundesliga hat zu viele Impfverweigerer.
Das sind sie, die Themen, die am heutigen Freitag, Stand jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's wie immer Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht's um die modernste Großraumsauna Europas. Die feiert nämlich heute 20.
Ja, in die ich sehr, sehr gerne gehe, sage ich an dieser Stelle. Gleich mehr dazu. Erstmal einen schönen guten Morgen zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SID. Wir haben auch heute zum Start in euren Tag, ja dann auch ins wohlverdiente Wochenende, ein bisschen was vorbereitet. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch mit dabei seid am Freitag. Am Freitag, den 13. Glückstag oder Pechtag für dich?
Ehrlicherweise kann ich aus der Geschichte heraus nie sagen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Omen war in irgendeiner Art. Also ich habe es sozusagen erst, als wir jetzt gesagt haben, ach ja, nee, Freitag der 13. Ist ja dann heute, habe ich überhaupt nicht drüber, also gar nicht nachgedacht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ist nie etwas Schlechtes an einem Freitag passiert, deswegen möchte ich es nicht als guten Tag, aber auch ein Pechtag ist es auch nicht bezeichnet.
Möge es so bleiben, ich klopf mal auf Holz. Nee, bei mir, ja, also 13 fand ich immer eine tolle Zahl. Also ich halte das da so ein bisschen mit Gerd Müller, schöne Rückennummer.
Ja, also Thomas Müller.
Oder Thomas Müller.
Auch, hat auch mit der 13 gespielt, ja, in der Nationalmannschaft.
Ja. Mhm. Nee, also von daher kann ich eigentlich nichts Schlechtes über die Zahl sagen. Und nee, also Stand jetzt, was Schlechtes ist mir auch noch nicht passiert.
Siehste, dann behalten wir es doch einfach so bei.
Und überhaupt ist ja heute auch ein Glückstag, denn Bundesliga geht wieder los. Startet in die 59. Saison und dennoch mit einem Spiel, das ja quasi der Klassiker der 1970er Jahre ist. Gladbach gegen Bayern, der Urklassiko, wenn man so will.
Und da haben wir uns vorab schon mal angeguckt, welche Baustellen da bei den beiden Teams noch zu beackern sind. Wo drückt der Schuh? Malte, du hast die Gladbacher mal näher angeschaut.
Ja, bei Gladbach, da hat man es ja gesehen, beim mühsamen 1:0 im Pokal gegen Lautern, gegen den Drittligisten, wo es dann wirklich drückt bei Adi Hütter, also der Schuh von Adi Hütter, seine Mannschaft, die hat sich technisch da noch recht unsauber präsentiert, viele Abspielfehler produziert und ja, auch Chancenauswertung, das war auch so ein Punkt und ein ziemlicher Mangel, den sie da gezeigt haben. Ob es jetzt gerade in diesem Punkt heute Abend dann gegen Bayern besser laufen wird, das ist auch fraglich, denn Embolo, der wird auf jeden Fall fehlen. Player ist noch nicht fit und hinter dem Einsatz von Thuram, ja, da steht jetzt, stand jetzt noch ein Fragezeichen, aber ein kleineres als noch vor ein paar Tagen. Also könnte sein, dass er doch mitmischt, aber wer mit dabei ist, Kapitän Lars Stindl, und das ist ja der Topscorer der Vorsaison für Gladbach gewesen und der hat sich in der Vorbereitung auch schon recht treffsicher gezeigt und gegen Bayern, da hat er ja auch schon das eine oder andere Mal sehr entscheidend sich in Szene gesetzt.
Lars Stindl, also weißt du, was passiert, wenn du morgens aufwachst und die Augen aufschlägst und du guckst in die Augen von Lars Stindl?
Nee, das ist mir noch nicht passiert.
Ja, mir aber. Oh. Aber zum Glück war er nur an die Wand gepinnt. Ah. Wenn du direkt im Hotel untergebracht bist, das direkt am Gladbacher Stadion ist, und da hat jedes Zimmer, es ist ein Mottozimmer, ganz schöne Zimmer übrigens, die sind so eingerichtet, eigentlich so ein bisschen auch wie eine Umkleidekabine, und ich war im Lars Stindl Zimmer und das ist, muss ich ewig dran denken. Ich mache die Augen auf, gucke auf die eine Seite, sehe ich Stadion, auf die rechte Seite sehe ich Lars Stindl. Na gut, aber wir wollten uns ja auch ein bisschen mit den Bayern beschäftigen.
Das stimmt. Genau. Aber ich war mal in der Schweiz in einem Zimmer, das gehörte wohl offensichtlich einer schon etwas älteren Familie, und da war ein Bild von der Oma an der Wand und das war gruselig, wenn man da morgens im Halbdunkeln so aufwachte.
Das kann ich verstehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn vielleicht die Zähne noch auf dem Nachttisch lagen.
Nee, das nicht. Es war zum Glück nur ein Gemälde, aber das war doch, hatte sehr stechende Augen. Also,
ja, das kann ich verstehen. Stechende Augen bekommen auch die Bayern-Fans, wenn sie in der Geschichte an die Spiele gegen Gladbach denken, muss man sagen. Mhm. Denn Gladbach, egal, auch wenn die Bayern im 1:1-Vergleich, das hat zum Beispiel auch unser Lothar gesagt, im 1:1 die bessere Mannschaft sind, aber gegen Gladbach ist das immer was ganz Besonderes und war auch nicht immer ganz besonders gut. Also, und die Bayern haben ja vor allem ein Problem, dass sie nicht eingespielt sind, dass Nagelsmann überhaupt noch keine Gelegenheit hatte, seine Spielidee zu vermitteln und einzuüben. Das Pokalspiel in Bremen ist ausgefallen als erstes Pflichtspiel. Gut, auch gegen keine große Herausforderung, aber trotzdem ein Pflichtspiel. Anders als der Gegner, als Gladbach, hat Bayern noch keinen wirklichen Rhythmus, noch keinen Test gehabt. Das wird ein Kaltstart für die Bayern, die noch gar nicht wissen, wie zum Beispiel auch die neu formierte Abwehr funktionieren könnte und funktionieren wird. Und das muss sie bei Gladbach auch. Das wird ja nun auch jetzt rechts dann auch noch, Pavard wird jetzt eben auch noch fehlen. Da kann die gewünschte Balance zwischen Abwehr und Angriff, die ja in der Vorsaison das große Problem auch bei den Bayern war, ja einfach gar nicht wirklich sein. Das kann gar nicht richtig eingespielt sein und das ist eben die große Unbekannte. Aber wie hat Julian Nagelsmann gesagt, vom Rumheulen wird's nicht besser. Das ist schon mal eine Trainerweisheit, die jetzt schon mal bei uns hier notiert ist. Die Achse Neuer, Kimmich, Goretzka, Müller, Lewandowski, die ist gesund, die wird spielen und das ist dann, na, nennen wir es wirklich, das Klagen auf hohem Niveau, muss man sagen.
Und über diesen Saisonstart heute Abend, da haben die Kollegen vom SED dann auch mit Lothar Matthäus gesprochen. Und was der zum Duell seiner beiden Ex-Clubs zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
Interview.
Was erwartet Lothar Matthäus denn vom Liga-Auftakt heute Abend?
Ich freue mich, dass es gerade mit so einem Kracher meiner beiden Ex-Vereine losgeht am Freitagabend in Mönchengladbach. Aber ich erwarte jetzt nicht gleich ein Traumspiel. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber es sind wichtige Spieler, die fehlen eben aufgrund Verletzungen. Es sind eben aber auch eine Zeit, wo die Spieler mit neuen Trainern erst kurze Zeit zusammenarbeiten. Welche Vorstellungen hat der neue Trainer? Was will er verändern? Wie kommt es bei den Spielern an? Auch die Spieler sind aus dem Urlaub zurückgekommen, haben noch keinen Rhythmus. Ganz sicher wird es ein spannendes Spiel, ein ausgeglichenes Spiel. Und ich hoffe, dass es auch ein gutes Spiel wird. Aber ich verzeihe morgen noch einige, einige Wackler, einige Dinge, die vielleicht noch nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Weil das wäre ja Zauberei, wenn morgen schon alles so passieren würde, wie man sich das als Julian Nagelsmann oder als Adi Hütter vorstellt.
Die Bayern aufgrund dieser schwierigen Rahmenbedingungen zum Start also endlich mal angreifbar in dieser Saison?
Ja, Bayern kann man immer angreifen und das ist Bayern München gewohnt. Sie werden sich dementsprechend wehren und ich wünsche mir im Endeffekt ja auch, wie alle Fußballfans, einen spannenden Kampf um die Meisterschaft. Nicht nur um Champions-League-Plätze, Europa-League-Plätze oder Abstiegsplätze, sondern auch oben in der Meisterschaft. Und wenn Leipzig und Dortmund ein bisschen konstant in den letzten Jahren gespielt hätten, hätten wir auch diesen Kampf schon in den letzten Jahren gehabt. Und das hoffe ich, dass Leipzig und Dortmund, die beide einen sehr starken Kader haben, auch aus der Vergangenheit ein bisschen was mitgenommen haben, davon gelernt haben, um eben nicht nur gegen Bayern München Höchstleistungen zu geben oder in diesen Top-Spielen, sondern eben auch gegen die vermeintlich Kleinen diese Punkte zu holen, die vielleicht im Endeffekt in den letzten Jahren gefehlt haben.
Die anderen Clubs sind also gefordert zu attackieren und die Bayern sind gefordert zu verteidigen. Und Julian Nagelsmann steht damit natürlich unter besonderem Druck und natürlich auch wegen des Handicaps, zum Beispiel, dass er jetzt viele Spieler bei der EM hatte.
Ja, stehen aber andere Trainer auch. Es ist nicht nur Julian Nagelsmann, sondern es hat Jesse Marsch in Leipzig auch viele Nationalspieler erst später zurückgekommen. Es ist in Dortmund so passiert. Natürlich, deswegen erwarte ich jetzt morgen nicht, dass alle Abläufe stimmen, aber dass der Einsatz da ist, die Stimmung im Stadion mit über 20.000 Zuschauern gegeben. Ich glaube, das ist das Schönste, was uns passieren kann, dass wir einfach wieder Zuschauer im Stadion haben, nicht nur für uns Journalisten oder Experten oder Fans, vor allem auch für die Spieler, weil sie haben ja auch die Fans vermisst und wir haben ja bei der Europameisterschaft schon ein bisschen das schnuppern dürfen, was uns jetzt wieder in den nächsten Wochen zumindest erwarten kann und ich hoffe, dass das auch dann nicht irgendwann mal wieder abreißt. Deswegen, wie gesagt, alle Trainer am Anfang noch ihre Problemchen, kommen Verletzungen, will ich was Neues einstudieren, kamen die Spieler nicht rechtzeitig zurück. Andererseits erwartet ja jetzt auch nicht jeder, dass von Anfang an alles hundertprozentig läuft, wie man sich vorstellt. Das erwartet nicht einmal der Trainer, weil wir kennen die Situation und er weiß, dass viele Spieler aus dem Urlaub erst vor kurzem zurückgekommen sind, dass mir einige wichtige Spieler fehlen, nicht nur, weil sie nicht mehr bei Bayern München oder sonst irgendwo spielen, dass einige Spieler auch verletzt sind und deswegen dauert es natürlich. Und ich glaube auch, dass morgen ein spannendes Spiel gibt, aber wie gesagt, dass noch nicht alles so funktionieren kann, wie man sich das vielleicht in 4-5 Wochen dann vorstellt.
Und das hatte ja auch schon der große Ottmar Hitzfeld immer wieder gepredigt. Die ersten Bundesligaspiele, die gehören eigentlich immer noch irgendwie mit zur Vorbereitung dazu. Das gilt in diesem Jahr mehr denn je und richtig abgerechnet werden kann dann erst nach der Länderspielpause Anfang September. Statements von Lothar Matthäus waren das aus dem Interview mit den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Top und Flop.
Top des Tages ist Radprofi Joao Almeida, denn der hat bei der Polenrundfahrt gestern seinen zweiten Etappensieg schon geholt und seine Führung in der Gesamtwertung damit leicht ausgebaut.
Flop des Tages ist das Regelwerk der ATP, zumindest wenn man es sehr streng auslegt. So wie beim Tennisturnier in Toronto im Spiel von Daniel Medvedev gegen Alexander Bublik. Medvedev entschuldigte sich nach einem doch etwas zu genauen Schmetterball über Kopfball während des Ballwechsels bei seinem Gegner, weil er ihn schlicht und ergreifend fast getroffen hätte. Und dann hat er eben nochmal einen über Kopfball gespielt und dann den Punkt gemacht. Das allerdings ist verboten. Man darf in einen Ballwechsel nicht reinsprechen, obwohl er einfach nur sorry gerufen hat und sich entschuldigen wollte. Medvedev fiel aus allen Wolken, dass diese Regel greift. Er verlor den Punkt, noch nicht mal eine Wiederholung, er verlor den Punkt, aber er hat das Match nicht verloren. Aber diese Regelauslegung war, sagen wir mal, sehr eng und floppig.
Hätte man wissen können, es gibt auch den alten Spruch, Höflichkeit ist eine Zier, am besten lebt man ohne ihr, ne?
Ja, du hast völlig recht, genau.
Stand jetzt aktuell.
Und ohne einen anderen wird es in der deutschen Handballnationalmannschaft weitergehen. Ob nicht nur ohne einen, sondern ohne ganz viele. Es wird nämlich einen Umbruch da geben. Das war allen Beteiligten nach dem enttäuschenden Olympia-Abschneiden schon klar. Und jetzt wird dieser Umbruch dann auch in die Tat umgesetzt werden müssen.
Ja, denn Hendrik Pekela wird eine längere Nationalmannschaftspause machen. Johannes Bitter nur noch bei Notfällen zur Verfügung stehen und Steffen Weinhold gar nicht mehr für Deutschland spielen. Genauso wie seit gestern bekannt ist auch Uwe Gensheimer. Auch der hört in der Nationalmannschaft auf. Der Kapitän geht also von Bord. Das hat natürlich für Aufsehen gesorgt.
Wobei man da einordnen vielleicht sagen muss, dessen Rücktritt ist sportlich jetzt vielleicht noch am ehesten verkraftbar. Klar, er ist der Kapitän und hat mit Unterbrechung 16 Jahre lang zur Nationalmannschaft gehört, hat 204 Länderspiele bestritten und 921 Tore in der Zeit geworfen. Also das ist schon eine ganz ordentliche Bilanz.
Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Er ist damit weiterhin der drittbeste Werfer der DHB-Geschichte, muss man sagen. Er trug ja auch 7 Jahre lang die Kapitänsbinde, war immer auch das Gesicht der Mannschaft.
Ja, das stimmt. Aber unterm Strich muss man auch festhalten, Titelausbeute bei Gensheimer eher mager. Mit der Nationalmannschaft steht dann eine Null.
Das ist richtig, aber immerhin, Olympia Bronze in Rio hat er mit der Mannschaft gewonnen, das sollten wir an der Stelle nicht vergessen.
Gut, da hast du natürlich recht, das ist auch was er gewonnen hat, aber eben unterm Strich kein Titel und ich meinte ja natürlich genau. EM oder ja, WM, also 2007.
Das kleine Finale gewonnen.
2007, als Deutschland Weltmeister wurde, da war er noch zu jung, da spielte er noch keine Rolle und 2016, als Deutschland Europameister wurde, war er zwar schon 2 Jahre Kapitän, aber beim Turnier dann ausgerechnet verletzt.
Ja, das ist schon bitter und ich meine nicht Yogi bitter, sondern das ist schon böse. Ja, so ein bisschen unverschuldet, unvollendet, muss man sagen. So Menschen gibt es im Sport, zum Beispiel ja auch Marco Reus im Fußball.
Muss man ja, so sagen. Kleine Parallele ist das durchaus, aber Gensheimer, der war ja zuletzt jetzt auch sowieso sehr umstritten bei der verpatzten WM in Ägypten Anfang des Jahres. Da hat es ja auch Kritik gegeben von außen, dass er zu wenig als Leader aufgetreten sei, sein Potenzial aber auch spielerisch nicht richtig ausgeschöpft hätte. Und jetzt in Tokio, da war war sogar intern nicht mehr unbedingt erste Wahl. Da hatte Nationaltrainer Gislason ja sogar Marcel Schiller öfter mal vorgezogen.
Ja, und dann auch eine blödere Karte gefangen und so für so komische Dinge. Also da hat er sich auch nicht glücklich verkauft, muss man sagen. Und ja, vielleicht ist es dann jetzt auch irgendwie irgendwann an der Zeit, obwohl natürlich die Handballfans ihn vermissen werden, muss man sagen. Denn er war natürlich auch für über viele Jahre ein Aushängeschild. Aber anders als die beiden Kieler zum Beispiel, Weinhold und Pekeler, das sind schon Kräfte gewesen, auf die Alfred Gislason echt gesetzt hat. Aber mit 35 Jahren beziehungsweise 30 Jahren natürlich auch keine Spieler, auf die man in Zukunft zwingend bauen könnte, müsste, sollte. Mhm. Da müssen jetzt andere ran. Sie müssen sich aufdrängen und wir müssen irgendwie alle, die Fans, aber wohl auch das Team, auf bessere Zeiten hoffen.
Und da werden wir in den nächsten Tagen natürlich dann nochmal genauer drauf gucken, wer da dann vielleicht noch in die Bresche wird springen können.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 13. August 2001, da eröffnete Schalke 04 seine neue Arena vor 60.000 Zuschauern in einem torlosen 45-Minuten-Kick gegen den BVB. Und das erste Tor in der Arena, das schoss dann keiner in dem Spiel, aber danach Lionel Richie und Franz Beckenbauer, der war nach der Eröffnung dieses Stadions ein bisschen neidisch auf Schalke.
Ja, das muss man auch erstmal hinbekommen, aber das würde dem Kaiser heute, also exakt 20 Jahre später, wohl nicht mehr in den Sinn kommen. Neidisch auf Schalke, das ist stand jetzt wohl keiner mehr, aber damals war man es eben schon. Das waren die einzigen, die damals wirklich über diese neue Arena zu meckern hatten, das waren irgendwie auch verständlicherweise die Gäste aus Dortmund.
Ja, BVB-Stürmer Heiko Herrlich zum Beispiel, der hat eben darüber gemeckert, dass die modernste Großraumsauna Europas sei und er hatte dann, weil das Dach geschlossen war, eigentlich nur ein Rosmarinaufguss noch vermisst. Das war das Einzige, was ihm da bei 50 Grad unten auf dem Feld noch gefehlt hatte. Und Beckenbauer, ja, hatten wir schon gesagt, der hätte gern so ein Stadion gehabt, hat es ja mit den Bayern erst ein paar Jahre später gekriegt. Also der musste noch ein bisschen warten.
Ja, ich muss aber mal eins sagen, 50 Grad unten am Feld, hätte mir gewünscht, ich hätte nur ein einziges Mal in dieser Arena 50 Grad am Feld gehabt. Ich habe mir so eine Erkältung dort mal zugezogen, weil dort, wo der Rasen ausfährt, pfeift der Wind und wenn du dann im November da stehst, da habe ich mich so erkältet. Aber es ist trotzdem eines meiner Lieblingsstadien und Schalkes Managerlegende Rudi Assauer hat den Bau damals forciert. 191 Millionen Euro kostete der Bau damals, war mit riesigem Videowürfel, schließbarem Dach und, ich habe es gerade angesprochen, herausfahrbarem Rasen, absolut state of the art.
Ja, und war dann nicht nur für Schalke für Fußball genutzt worden, sondern auch für Rockkonzerte, für Popkonzerte, Boxkämpfe sind da abgehalten worden, Eishockeyspiele sind da ausgetragen worden, Eröffnungsspiel der WM damals, Biathlon wird da jedes Jahr gefahren und Opernaufführungen gibt es auch. Insgesamt über 30 Millionen Besucher waren in den letzten 20 Jahren in der Arena zu Gast und halfen eben auch mit, dass im Sommer 2019 dann die letzte Rate abbezahlt werden konnte.
Ja, danach gab es aber lange natürlich Geisterkulisse und auch Fußball ist, Fußball wie aus der Geisterbahn ja sowieso bei Schalke. Schalke ist abgestiegen und jetzt wird ausgerechnet zum 20. Geburtstag zweitklassig in dieser doch erstklassigen Arena gekickt. Damit hat bei der Eröffnung damals wohl keiner gerechnet und da verkauft sich das ganze Konstrukt auch unfassbar unter Wert.
Stand jetzt aktuell.
Christian Streich, der hat uns mal wieder aus der Seele gesprochen.
Ja, denn er hat mit eindringlichen Worten an die Menschen in Deutschland appelliert, sich impfen zu lassen.
Damit wir einen Schutz haben gegen Corona. Und da geht es auch um eine gesellschaftliche Verantwortung. Auch die Leute, die bis zum heutigen Tag noch nicht geimpft sind und gesund sind, es gibt ja auch Gründe, warum man sich nicht impfen lassen kann, dass die dann schon irgendwann auch mal zu der Erkenntnis kommen, dass es wichtig wäre, sich impfen zu lassen, um sich selber, aber auch andere zu schützen. Es ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit in den letzten 150 Jahren, dass es die Möglichkeit eines Impfschutzes gibt. Und es war überraschend, wie schnell es ging, dass man Impfschutz herstellen konnte gegen Corona. Und es ist gelungen. Das ist teilweise natürlich noch nicht durchgedrungen bei vielen, was das für eine Errungenschaft ist. Ich finde, mit dem klaren Menschenverstand und auch mit der Verantwortung, die man hat gegenüber anderen und sich selber, kann es eigentlich nur eine Entscheidung geben.
Tja, und das ist sich impfen lassen. Ein Aufruf, der in der Öffentlichkeit hoffentlich nicht auf taube Ohren stößt.
Ach, der Christian Streich, man muss ihn einfach lieb haben. Es ist so ein toller Typ, muss man sagen. Und Mann, sein Aufruf sollte Gehör finden, auch in den Vereinen. Denn da ist nicht jeder so vorbildhaft wie Streich. Eine bemerkenswerte Anzahl an Spielern läuft, und man soll das wirklich kaum glauben, tatsächlich immer noch ohne Impfschutz auf dem Rasen herum.
Ja, offizielle Zahlen gibt's dazu natürlich nicht. Die Clubs halten sich da selbstverständlich sehr bedeckt. Doch, dass das durch die Bank mit der Impfbereitschaft nicht überall so weit her sein kann, das zeigen ja jetzt die aktuellen Fälle in Duisburg vor kurzem und jetzt in Mainz. Da sind jetzt in Mainz die 8 zusätzlich zu den 3 infizierten in Quarantäne geschickten Kontaktpersonen allesamt nicht geimpft. Und auch mindestens 2 Angehörige des Trainerstabs sollen da offensichtlich laut Bild kein Impfangebot angenommen haben.
Ja, und von diesem Hintergrund finde ich die Worte von Christian Streich extrem wichtig. Natürlich ist es die freie Entscheidung eines jeden Spielers, insbesondere weil wir davon reden, sich impfen zu lassen oder eben nicht. Aber es geht ja nicht nur um ihn selbst.
Eben, und das ist ja wie im richtigen Leben. Auch da hat jeder ja auch Verantwortung letztlich für seine Mitmenschen und ein Spieler eben auch. Gegenüber Mitspielern, gegen Spielern, Fans, aber er hat auch eine Verantwortung gegenüber seinem Verein, der ist ja schließlich sein Arbeitgeber.
Eben, du sagst das, wenn wir es mal geschäftlich sehen, Spieler in Quarantäne oder gar erkrankt bedeuten ja auch eine sportliche Schwächung. Wer geimpft ist, muss nicht in Quarantäne, und wer sich nicht impfen lässt, nimmt dies alles billigend in Kauf. Und das wiederum sendet ja auch ein ganz, ganz schlechtes Zeichen nach außen.
Und konterkariert damit natürlich auch alle Bemühungen der Vereine, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erholen. Die haben ja jetzt alles Mögliche gemacht. Aktionen der letzten Wochen haben sie durchgezogen in Stadien, auf dem Vereinsgelände. Das war ja alles sehr, sehr vorbildhaft und toll. Wir haben es ja hier auch zum Top des Tages zum Teil schon gemacht. Impfaktionen organisiert. Sie haben wirklich ihren Einfluss mal versucht, bewusst zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen.
Ja, alle sprechen davon, alle reden gut zu. Heute, wir haben es gesagt, erster Spieltag, und auch in der zweiten Liga, beim Topspiel sozusagen, wird auch wieder ein Impfangebot für die Fans gemacht. Und einige Spieler treten diese Bemühungen durch dieses Verhalten buchstäblich mit Füßen. Ach nö.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Die sollen lieber den Ball mit Füßen treten, und das tun sie ja dann zumindest ab heute, ne? In der Bundesliga. Heute Abend 20:30 dann Gladbach gegen Bayern. Erstmals findet die Saisoneröffnung übrigens nicht beim Titelverteidiger statt. Und das letzte Mal, als der Meister in der Folgesaison kein Heimspiel zum Start hatte, verlor er. Das waren die Bayern vor 20 Jahren. Weißt du noch wo?
In Gladbach. Mit 0:1. Na gut, also morgen spielen dann die Verfolger. Dortmund könnte gegen Frankfurt zum 7. Mal in Folge eine Saisoneröffnung gewinnen. Damit würden sie dann mit Bayern gleichziehen, endlich mal wieder auf Augenhöhe. Und am Sonntag spielt dann Leipzig in Mainz.
Und in der zweiten Liga steht heute Abend 18:30 das Hamburger Stadtderby auf dem Programm. Rund 10.000 Zuschauer werden im Millerntor-Stadion dabei sein, wenn St. Pauli auf den HSV trifft. Von den letzten 4 Duellen, da konnte der HSV übrigens keins gewinnen. Und zeitgleich spielt dann auch noch Schalke gegen Erzgebirge Aue. Was für ein Kick zum Stadiongeburtstag.
Ja gut, manchmal kann man sich's nicht aussuchen. Naja gut, und es gibt die Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien, da steht die K.O.-Runde an. Julius Thole und Clemens Wickler sind ebenso dabei wie alle deutschen Frauenteams. Außerdem startet im Radsport morgen die 76. Vuelta a España. Und Sonntag endet die Polenrundfahrt in Krakau.
Und wir sind Montag dann wieder für euch da. Bleibt uns bis dahin treu, obwohl ihr dürft natürlich reinhören bei den Kollegen von Sportradio Deutschland. Da könnt ihr euch am Wochenende natürlich auch über die Bundesliga beispielsweise ganz aktuell informieren. Und alle 15 Minuten gibt's da dann auch noch frische News aus dem Rest der Sportwelt. Also da seid ihr dann bestens upgedatet. Und Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de und natürlich auch über DAB+.
So viel für diese Woche. Ab 7.07 Uhr sind wir dann Montag wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder gerne auch bei meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal am Wochenende durch unser breit gefächertes Angebot. Und dann bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter,
Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.